Ja, erstmal mal guten Morgen. Ich würde gerne mit uns noch beten nach diesem Lobpreis. Lieber Jesus, wir danken dir, dass wir dir singen dürfen und dass wir Wahrheit singen dürfen und dass wir uns darin finden, dass wir uns darin freuen dürfen, weil du hast die uns geoffenbart und du hast uns beschenkt und wir dürfen vor dich treten und dir was bringen. Danke dafür, dass du uns ein Lob auf die Lippen gelegt hast, dass wir, wie David sagt, ich danke dir, mein Gott, dass ich dir von dem, was du mir gegeben hast, was schenken darf. Und so haben wir es auch getan und möchte nicht nur bitten um deinen Segen für die Zeit, die wir noch zusammen sind. Amen. Ja, liebe Geschwister, wenn wir so rausgucken, Herbst haben wir schon gehört. Der Bauer sagt, die Küken werden am Herbst gezählt. Kennt ihr den Spruch? Ne? Die Küken werden am Herbst gezählt. Also das heißt, am Ende gucken wir mal, was rausgekommen ist dabei. Und jetzt haben wir wieder Herbst, jetzt haben wir Früchte, wir haben wieder etwas zu präsentieren. Wir können sagen, es war ein gutes Jahr, es war ein schlechtes Jahr. Das ist der Wandel der Zeit. Und wir haben gesungen, deine Schönheit wird nie vergehen. Oh, ist das nicht großartig? Wir gucken raus und sehen, es geht wieder was zu Ende, es fängt wieder was an. Das ist unser Leben. Wir finden uns selber in diesem Zyklus. In unserem Leben wird es auch irgendwann Herbst. Ich bin jetzt 61, irgendwann, man will das ja gar nicht zugeben, aber irgendwann wird auch Herbst im Leben. Irgendwann ist Frühling vorbei, die Kinder, die Jugend ist vorbei. Und dann dürfen wir ein Lied singen, deine Schönheit wird nicht vergehen. Und das finde ich so klasse. Es gibt etwas, was nicht alt wird. Es gibt etwas, was immer neu und immer frisch ist und wo wir eingebunden sind und wo wir schon teilhaben drauf. Und was schon in uns lebt. Die Geistesfrische ist etwas, das wird nicht alt. Das bleibt immer. Egal, in welcher Situation wir uns befinden, ob es uns nicht so gut geht, ob wir krank sind, ob wir ja, im Pflegebett sitzen, die Frische im Geist kann erhalten bleiben. Und Gott möchte das, dass wir dieser Frische durchgetragen werden und in diesem Sinn auch zurückschauen können auf unser Leben, auf unseren Alltag und uns fragen können, haben wir Früchte gebracht? Was ist meine Frucht? Kann ich noch Frucht bringen? Was ist überhaupt Frucht? Und bin ich zufrieden damit? Mache ich das gerne? Und so habe ich euch und uns heute Morgen ein Thema mitgebracht. Und zwar, ich muss mal hier einschalten. Der Weg zum wahren Glück. Hört sich an wie so eine Kitsch-Überschrift aus einem YouTube-Film. Ja? Der Weg zum wahren Glück. Gibt's das? Glaube ich schon. Ich bedanke mich dafür die Steilvorlage und die Ouvertüre auf den Psalm, auf das Buch der Psalmen, die uns immer wieder ausmitteln, uns immer wieder Hoffnung und Frohsinn geben. Ich habe uns heute den Psalm 1 mitgebracht, den ich gerne mit euch anschauen möchte, weil dieser Psalm zeigt uns diesen Weg. Wirklich, Gottes Wort möchte, dass wir glücklich sind. Gott möchte, dass wir glücklich sind, seine Kinder sind, die fröhlich durch den Garten springen, als Königskinder sich freuen und ewige Freude haben an dem, was sie leben dürfen. Ich möchte das gerne mit euch vorlesen, den Psalm 1. Es ist wirklich frisch, dieser Psalm, und er zeigt uns diesen Weg zum wahren Glück. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt und wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber denkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Endzeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind verweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Das ist der Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wir kennen dieses Wort glücklich zu preisen ist aus der Regierungserklärung von Jesus Christus in Matthäus 5, die Bergpredigt, wo der Jesus sagt, glückselig, ja, hier steht auch in der Elberfelder, steht auch glückselig zu preisen ist. Glückselig ist der Mensch. In der Bergpredigt beginnt auch damit, glückselig sind die Menschen, die diesen Charakter tragen. Und das ist der Weg zum wahren Glück. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen. Das Buch der Psalmen ist ja gigantisch. Und ich denke mal, wir Menschen haben es noch nicht ausgelotet. Es birgt immer wieder, du hast es gesagt, viele Überraschungen. Es ist immer wieder ein neuer Born frischen Wassers, an das wir herantreten dürfen. Und selbst ein einziger Psalm hat so viel Inhalt, dass man sehr viele Predigten darüber halten könnte. Johannes Calvin sagte zu dem Buch der Psalmen folgendes: Ich darf wohl zu Recht dieses Buch als eine Anatomie aller Bereiche der Seelen bezeichnen. Denn niemand könnte eine Bewegung des Geistes empfinden, die nicht in diesem Spiegel reflektiert würde. Aller Kummer, alle Nöte, Ängste, Zweifel, Hoffnung, Schmerz und alle Bestürzung, alle stürmischen Ausbrüche, die das Herz des Menschen bewegen, werden hier auf lebendigste Weise dargestellt. Wenn ich mich für einen Themenbereich der Bibel entscheiden müsste, was hoffentlich nicht vorkommen wird, würde ich das Buch der Psalmen mit auf die einsame Insel nehmen. Weil dort kann man wirklich immer wieder in besonderer Weise diese Frische erleben, die Gott uns mit auf den Weg gibt. Wir finden in dem Psalm eine erweiterte Gottesoffenbarung, eine Anleitung zum Lob, eine Anleitung zur Anbetung, eine mitreißende Show auf die Dinge dieser Welt, wie man sie betrachten kann, und ein Blick aus Gottes ewiger Perspektive auf diese Welt. Das alles finden wir in diesem großartigen Psalmbuch wieder und selbst in vielen einzelnen Psalmen viele verschiedene Blickwinkel. Psalm bedeutet Loblied, kunstvolles Lied. Es gibt insgesamt 150 Psalmen und es gibt von sehr unterschiedlichen Personen gibt's diese Psalmen gedichtet. Da ist zum Beispiel der König David, der Hirte. Da gibt es den Asaf, das war ein Lobpreisleiter im Tempel, von David eingesetzt als Lobpreis, als Musikdirektor im neuen Tempel. Die Söhne Korahs, ein wunderbares Beispiel, Söhne Korahs, deren Vorfahren in ziemlich schlimme Dinge verfangen wurden und gerichtet wurden von Gott. Aber man sieht hier Problembewältigung, die Söhne Korahs bringen 10 Psalmen. Salomo hat 2 Psalmen gedichtet. Mose, Ethan, Heman und Esra haben jeweils einen Psalm gedichtet. Der Psalm 90 von Mose, ein besonderes Schmuckstück. Wer heute mal Zeit hat, setzt sich in die Sonne vors Haus und liest den Psalm 90. Unglaublich, was Mose uns dort mitgibt. Und ein Drittel der Psalmen ist unbekannt. Wir wissen nicht, wer die Autoren sind. Das hat Gott versteckt, hat Gott geheim gehalten, wer seine Leute waren, die diese anderen Psalmen gedichtet haben. Die Psalmen haben viele Themen. Es gibt messianische Psalmen, in denen Einzelheiten von dem Messias prophetisch abgebildet werden. Ich glaube, über 50 Weissagungen auf Jesus Christus in den Psalmen, wie Einzelheiten ablaufen würden. Zum Beispiel der Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Kreuzesworte Jesu sind uns allen vertraut. Ja, die Psalmen sind Musik des Herzens. Manchmal klagend und traurig, manchmal jubelnd voller Freude und manchmal voller Dunkelheit und Angst. Manchmal sollen wir durch sie ermutigt werden, um weiterzugehen und dem Herrn nachzufolgen. Insgesamt befassen die Psalmen einen Abschnitt von 1000 Jahren, also von Mose bis an den König Zedekia zum Ende des 2. Psalmbuches. Dort werden die Psalmen abgeschlossen. Insgesamt 1000 Jahre haben Leute an diesem Psalmbuch gearbeitet, bis es fertig war. Die Psalmen belegen dem Grunde genommen nach die ganze Geschichte Israels, des ganzen Alten Testamentes. Und deshalb haben sie so eine Fülle von Bandbreite, von Verlusten, von Gewinnen, von Krieg und von Lobpreis, von Freude, von Trauer. Es ist alles zu finden. Lass uns nun anschauen, was uns dieser erste Psalm sagen möchte. Wir können in diesem Psalmbuch, und eigentlich gilt das für alle Psalmbücher, immer drei verschiedene Richtungen anschauen. Oder wie ein Haus von drei verschiedenen Seiten anschauen. Und zwar ist eines der Blickwinkel, was will er uns ganz praktisch sagen? Was macht er mit meinem Alltag? Was sagt er in meinen Alltag hinein? Was kann ich mitnehmen? Was kann ich auf mein persönliches Leben anwenden? Und der zweite Blickwinkel, das ist die geistliche Show. Was spricht der Psalm aus über die Zukunft? Wie können wir das in geistlicher Hinsicht einordnen, auf die Gemeinde, auf Gottes Volk? Und der dritte Blickwinkel, ist die prophetische Rede in diesem Psalm. Er wirft einen Blick weit voraus in die Zukunft und zeigt uns etwas von Gottes Heilsplan. Wir machen uns dann mal an diese Arbeit und schauen uns das mal im Einzelnen an. Glücklich, wer nicht sitzt im Rat gottloser Menschen. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, und wer keinen Umgang mit dem Spötter pflegt. Hier finden wir drei gelbe Markierungen und erkennen darin ein Muster. Und zwar erstmal hinschauen, neugierig werden, nachfolgen, dann denselben Weg gehen und zum Schluss Umgang haben. Also wir werden langsam hineingeführt in den Inhalt von gottlosem Leben. Hier wird gesagt, wenn du glücklich sein möchtest, dann höre nicht auf den Rat der Gottlosen. Wende dich nicht auf ihren Weg und lass dich nicht nieder auf dem Sitze der Spötter, sagt die Elberfelder Bibel. Also dieses Thema ist Hören, Folgen, Sitzen. Hineinkommen in komische Verhältnisse. Davor möchte dieser Psalm gleich im ersten aufblinkend warnen. Er sagt, das ist Voraussetzung für ein glückliches Leben. Glückselig bist du, wenn das nicht in deinem Leben vorkommt. Also wir erkennen klar eine langsame Abkehrung von Gott weg. Es erfolgt in aller Regel in Stufen in unserem Leben, in unserem Alltag. Hier wird die Illusion zerstört, dass ein sündiges Leben süß und gut sein kann. Das wird uns doch suggestiert, wenn wir die Boulevardpresse lesen, wenn wir die Menschen hören, die uns umgeben. Das ist aber eine Illusion. Damit können wir nicht glücklich werden. Glücklich zu preisen ist, wer nicht sitzt im Rat gottloser Menschen. Die Abkehr von Gott erfolgt in der Regel immer in diesen Mustern, dass wir erstmal hören. Wir kennen das vom ersten Blatt der Bibel, als Eva angesprochen wurde von der Versuchung. Erstmal hören. Es klingt doch schlau. Es hört sich doch ganz gut an. Lass es erstmal auf dich wirken und dann reden wir nochmal. Wir machen langsam weiter. Wir kommen dann zum Schluss, denken, och, hört sich gar nicht so dumm an. Ich gehe mal auf die Sache ein. Jeder von uns kennt das. Beratung über Finanzen, neue Moralvorstellungen oder einfach so Zusammenleben ohne Trauschein betrifft eher die jungen Menschen. Neue Sicht auf den Umgang mit Geld. In Israel war es verboten, Zins zu nehmen. Das war Gottes Moralvorstellung. Wenn du deinem Bruder Zins abnimmst, dann bist du verflucht, sagt die Bibel ganz klar. Wir leben heute damit. Diese Modelle kennen wir alle, wie man mit Geld umgeht. Aber haben wir uns die Muster alle einverleibt oder haben wir noch Distanz zu dem Ganzen? Wie gehen wir denn mit den Dingen um, die Gott uns in die Hand gegeben hat? Es hört sich alles so perfekt verpackt an, dass man wirklich geistlich prüfen muss, wie die Welt auf uns einstürzt und welche Lügen sie uns auftischt. Und manchmal kommen wir in eine Sache hinein und merken gar nicht, wie das Fahrt aufnimmt. Ich hatte einen Geschäftspartner, der hatte mir Aufträge gegeben und wir hatten uns so ein bisschen befreundet und waren auch ganz gut miteinander. Es war ganz nett, mit ihm umzugehen, und irgendwann ruft er mich an und sagt, ey Jürgen, Mensch, du kannst viel mehr machen, hör mal zu, ne? Ich mache dir ein Konto auf Gibraltar, da können wir hier und da können wir da. Oh, habe ich gedacht, was ist denn jetzt auf einmal los? Ne? Plötzlich denke ich, ich bin selbstständig, das gibt's doch gar nicht, wo will der mich hineinbringen? Ne? Und ich habe es zum Glück geschafft, mit meiner Frau darüber geredet, wir haben darüber gebetet und haben gesagt, Schluss, Strich ziehen, Linie ziehen, Distanz halten. Wenn man in diese Dinge hineinkommt, hat man plötzlich, ist man so unterm Radar durch, ne? Und ist so ein bisschen unterwegs. Es ist ja nicht verboten, ne? Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und plötzlich hängt man in moralischen Problemen drin. Das möchten wir nicht. Der Rat der Gottlosen. Oder ich habe lange Zeit in einer Schlosserei gearbeitet. Da war das dann immer so, nachmittags, um 3:45 war Feierabend, um 3:30 hatten schon alle ihre Schweißgeräte ausgeschaltet und standen beieinander und tranken noch ein Feierabendbier. Das war Tradition. Und wenn man so zusammensteht und der Tag ist so rum, was wird da gemacht? Eigentlich nur dummes Geschwätze gehalten und schmutzige Witze erzählt. Und ich weiß, einer war besonders stark darin, der sagt immer, ey Waldi, sagt er zu mir, komm mal rüber, hör mal, ne? Und wieder einen neuen Witz erzählt. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, Erich, ich kann das nicht. Das macht mich schmutzig. Ich will das nicht. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Und seit dem Tag hat er immer gesagt, wenn dann Feierabend war, sagt er, Waldi, warte noch, ich muss erst noch einen Witz erzählen. Warte, du kannst gleich kommen. Unmöglich, aber ein Zeugnis gewesen. Letztendlich haben wir auf der Basis viele Gespräche geführt. Man muss eine Linie ziehen können. Also, folgen dem Rat gottloser Menschen folgen, beginnt im Kopf. Auf denselben Weg gehen, ist schon ein Schritt zu viel. Wir sollten nicht diesen Weg beginnen zu gehen, weil er führt dazu, dass wir Umgang mit den Spöttern haben. Und auf diesem Weg können wir den Herrn niemals verehren. Aber wir wollen nicht bei Negativen stehen bleiben. Vers 2, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und hier die schöne Seite in diesem Psalm. Glücklich ist, du wirst glücklich sein, wenn du Verlangen hast nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkst, wenn es in deinem Leben präsent ist, wenn dein Tag damit beginnt. Hallo Jesus, was machen wir beide heute? Wie beginnt dein Tag? Fröhlich mit Jesus im Herzen? Beugst du deine Knie? Ich beuge morgens in meinem Büro an meinem Tisch vor dem Schreibtischstuhl meine Knie und sage, Herr, das ist dein Tag. Mach was draus. Wer mir begegnet heute, soll etwas von dir erleben. Wer mir begegnet heute, soll etwas erfahren davon, wie du bist. Hilf mir dabei. Es ist nicht einfach, aber es ist der Wunsch. Und der Wunsch macht glücklich. Wer Verlangen hat, dass wir das nicht immer schaffen, weiß doch Gott. Er weiß das doch, wir kriegen das nicht immer gebacken. Aber hast du das Verlangen, Gott, den Herrn zu ehren und zu suchen in deinem Alltag? Dann ist das der richtige Start. Und am Abend können wir sagen, Herr, nimm weg, was von mir war, segne, was von dir war. Dann geht das weiter mit uns. Warum war David der Mann nach dem Herzen Gottes? Seine Lebensbilanz? Ist eigentlich gar nicht so, ist nicht so der Brüller. Ne? Er hat zwar viele Psalmen gedichtet, aber moralisch, Frauengeschichten, Absalom, viele Dinge waren in seinem Leben, wo man sagen muss, oh, wollen wir alle nicht erleben, wollen wir alle nicht erleben. Aber ich möchte mit euch gerne einen Vers teilen aus dem Psalm 132. Das ist ein Psalm von David. Und der birgt ein Geheimnis. Wir schauen uns das mal genau an. Von David ist hier die Rede. Der dem Herrn schwor ein Gelübde, tat dem mächtigen Jakobs. Das ist Gott, Elohim. Ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten, will das Lager meines Bettes nicht besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, keinen Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnung für den starken Jakobs. Eine Stätte finde für den Herrn, Wohnung für den starken Jakobs. David hat das geschworen, hat gesagt, ich suche die Ehre Gottes und zwar will ich eine Stätte finden, wo Gott wohnen will. In 5. Buch Mose sagt immer, wenn wir in das Land kommen, da werde ich euch die Stätte zeigen, wo ich wohnen will. Immer wieder, 5. Mose 26, an dem Ort will ich wohnen. Und zwar, wie? Wir hörten von ihr in Ephrata, wir fanden sie im Gebiete Jahres. Das war die Bundeslade, das war das heilige Zelt, das war Gottes Mitte. Das war völlig am Abseits, als David an die Königsherrschaft kam. Das stand da irgendwo in Silo und war, ich sag mal, verstaubt. Ein korruptes Priestertum, noch ein bisschen politisch engagiert. Es hatte keine Relevanz im Volk Gottes. Und hier ist David, als er noch in Ephraim, das ist bei Bethel, wo er zu Hause war, als er noch Jugendlicher war, als er junger Mann war, hat er gedacht, wie kann ich Gott eine Wohnung bauen? Wie kann ich Gott etwas Ehre bereiten? Was ist das, was Gott von mir möchte? Und deshalb war David der Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat genau dieses gespürt in seinem Herzen. Ich möchte Gott die Ehre geben. Er soll bei mir nicht den einen Platz im Herzen, sondern den einzigen Platz im Herzen haben. Er wollte Gott ein Haus bauen, er wollte die Bundeslade zu sich holen. Und seine erste Amtshandlung, als er König wurde, hat er die Bundeslade, dieses heilige Haus, hat er nach Jerusalem geholt, da wo er wohnte, und hat es ihm einen ehrenvollen Platz gegeben. Er hat gefeiert und getanzt, er war ganz außer sich vor Freude. Und deshalb war David Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, das müssen wir verinnerlichen. Was sieht Gott an? Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott sieht das Herz an. Er hat das Herz Davids angesehen. Wie ist das bei uns heute? Haben wir den aufrichtigen Wunsch, Gott in unserem Leben und Beruf, Gemeinde, Schule, Freizeit, Ehre zu geben, den richtigen Platz einzuräumen? Wie planen wir? Was lassen wir uns das kosten, Gott den ersten Platz in unserem Leben, den einzigsten Platz einzuordnen? Wenn wir weiterschauen in diesem Psalm, sind wir völlig überrascht von Gott. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte, seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ist das nicht großartig? Ohne erstmal eine Bilanz meines selbstlosen Dienstes vorzulegen, ohne sichtbaren Erfolg zu haben, quittiert Gott uns hier Erfolg und geistliche Frucht. Ist das nicht großartig? Dass Gott sagt, wenn deine Richtung stimmt, wenn dein Herz die richtige Frequenz trägt, dann kümmere ich mich um alles. Ich mache das schon. Wir sind ja ganz anders. Ja? Wir sagen, ja, du kannst bei mir, kannst du studieren, und dann machst du Klausuren und nach 5 Jahren, dann kriegst du vielleicht auch dein Diplom. Erstmal gucken, was du hinkriegst. So ist die Welt. Ist normal in der Welt. Bei Gott ist ganz anders. Gott sagt, guck mal, wenn du dich ausrichtest und schaust mir ins Angesicht, dann wird das Ergebnis sein. Und dann wirst du Frucht haben. Und dann wirst du nicht welk werden. Und dann wirst du gesegnet sein. Weil alles, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein Gott, der sich uns offenbart, der ganz anders ist wie die Prinzipien dieser Welt, die nur Gefangene machen will? Ist das nicht ganz anders? Das ist das Evangelium. Das ist das Prinzip Gottes. Das ist genau das, was Christus verkündet. Schauen wir mal, als der Jesus zu uns spricht, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagt nicht, wenn du in meine Uni kommst und 8 Jahre gebuckelt hast, da wirst du irgendwann in der Lage sein, dass aus dir lebendiges Wasser kommt. Er sagt, nein, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der ist dabei. Der gehört zu mir. Johannes 11, dasselbe, anders gesagt. Jesus sprach zu, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus sagt, wenn du glaubst, hast du ewiges Leben. Ist das nicht so groß? Ist das nicht ein Grund, noch eine Stunde Lobpreis zu machen und zu sagen, ey, was sagt denn Gott hier? Es ist wirklich so, wenn du zu Jesu kommst, gehst den ersten Schritt auf Jesu zu, lässt dich umarmen, dann gibt Jesus dir das Diplom. Er sagt, hallo, du bist Königskind, du bist Himmelsbürger, du hast ewiges Leben, du bist Gottes Kind, wir sind Brüder, du wirst nicht verloren gehen ewiglich. Das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht und die brauchen die Leute da draußen. Das ist die gute Nachricht. In der Welt ist alles anders. Muss erst buckeln, muss erst leisten, muss, oh, was muss alles machen? Und irgendwann vielleicht, wenn du nicht zu dämlich bist, die Prüfung gut zu machen, kriegst du dein Diplom. Und wenn nicht, war es vorbei. Bist du Loser. Preis den Herrn, dass Gott so ist. Und Vers 4 bis 5. Da sehen wir die andere Seite. Zwei Wege zur Wahl. Ganz anders bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie nicht bestehen. Und wenn Gott Gericht hält, wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Wer aber den Weg der Gottlosen geht, der führt ins Verderben. Johannes 3, Vers 18, wir kennen ja alle Johannes 3, Vers 16, ne? Kennen wir alle auswendig. Ne? Kennen wir alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber in Vers 18, weißt du, was da steht? Das weiß niemand. Doch, alle, die es lesen, wissen das. Aber wir haben das nicht vor uns. Wir haben das nicht vor uns, weil wir immer drumherum lesen. Da steht, Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des Sohnes Gottes. Ist ein ernstes Wort. Vorher die Einladung, dann sagt ja Jesus, wenn du nicht glaubst, dann bist du eigentlich schon verloren. Da gibt es kein neutrales Band, auf dem du dich befindest und dich entscheiden kannst. Nein, du bist eigentlich verloren. Ist hart. Also nochmal zusammengefasst, glücklich werden wir, wenn wir uns fest entscheiden, uns dort aufzuhalten, wo der Herr ist, ihm ins Angesicht zu sehen, mit ihm hineinzunehmen, in unseren Alltag, in unser Leben. Und wenn wir uns im Herzen ausrichten, jawohl, ich möchte Gott die Ehre geben, mit meinem Geld, mit meinem Nachbarn, mit meiner Beziehung, mit dem, was Gott mir anvertraut hat, mit dem Miteinander, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Ich möchte überall, dass Gott die Ehre bekommt. Ich trete zurück, Christus tritt nach vorne. Das ist das Prinzip. Damit ist das Lebensglück garantiert. Das verspricht dieser Psalm. Jesus, Gott verspricht uns das. Er sagt, du wirst glücklich werden, wenn du nach den Prinzipien lebst. Bedeutet natürlich nicht, dass wir zu den Schönsten und Reichen gehören. Sowieso nicht. Aber darauf kommt es nicht an, weil der Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude. Wir leben auf einer anderen Ebene. Wir schauen auf diese Welt wie auf ein Schachbrett. Es gibt schwarz und weiße Figuren, mehr böse, weniger böse. Wer gewinnt, wissen wir auch nicht. Aber wir sind draußen. Wir sind nicht mehr in diesem Spiel. Man kann uns nicht mehr rauskegeln. Wir sind rausgegangen. Wir haben uns zu Jesu gewandt. Ihr seid eine neue Schöpfung, sagt das Neue Testament in 2. Korinther 5. Eine neue Schöpfung. Ihr seid ganz andere Leute. Ihr seid draußen. Das andere läuft ab. Ihr seid draußen. Kommen wir noch zu einer anderen Perspektive, die dieser Psalm uns liefert. Es ist die geistliche Perspektive, die wir im Blick auf Christus, Jesus, wagen dürfen. Alles, was ich bisher vorgetragen habe, fordert von uns recht viel. Engagement, ich muss mich entscheiden, ich muss dem Herrn sagen, ich möchte mit dir leben, ich muss. Und ich kann mir vorstellen, es gibt da immer wieder Leute, die sagen, boah, ist total anstrengend, das Christentum. Die Bibel guckt immer so mir aufs Fell und sagt so, guck mal, da hast du wieder. Ist total anstrengend. Manche sagen, ich schaffe kaum meinen Alltag. Jetzt willst du von mir noch, dass ich morgens noch bete oder dass ich noch gucke, wie ich mit meinem Geld umgehe? Kompliziert ist das. Was sagt der Jesus in Johannes 15? Ich bin der wahre Weinstock. Er sagt, ich bin die Mitte. Und ihr seid die Reben. Ihr müsst gar nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich kannst du nichts tun. Getrennt von mir kannst du nichts tun. Und gleichzeitig sagt der Jesus in Matthäus 11, komm doch her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, ich will dir Ruhe geben. Das ist der andere Blick, den wir haben dürfen, dass die Bibel nicht fordert, sondern gibt. Sie gibt. Der Weinstock versorgt uns. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Erster Weinstock. Wir sind die Reben. Wir warten nur, bis wir in der Sonne in seinem Licht süß und reif werden. Frucht bringen können. Und er sagt, wenn du zu mir kommst, ich will dir Ruhe geben. Das sagt der Jesus nicht, erstmal nicht zu den Ungläubigen. Das sagt er zu seinen Jüngern. Er sagt, du brauchst diese Ruhe. Du musst zu mir kommen. Es geht ja weiter, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer ist denn dieser Baum am Wasser gepflanzt, was wir gelesen haben? Vers 1. Das ist Jesus. Er ist der Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Er ist der, der seine Frucht bringt, nicht der Mensch. Er ist der, der am Kreuz gestorben ist und hat alle zu sich gezogen. Er ist ein Bild. Das Wasser, ein Bild vom Wort Gottes. Er hat uns das gebracht. Das ist ein Bild von Jesu, der Psalm 1. Gott macht das. Gott bringt diese Welt an den Punkt, wo er sie haben will. Wir können Zuschauer sein, wir dürfen zuschauen. Aber er will uns natürlich auch mit hineinnehmen und uns dabei glücklich sein lassen. Er hat uns erlöst, weil wir es nicht konnten. Na, stellen wir vor. Gott ist ein Kilometer weg. 999,999 Meter. Jetzt kommt Gott auf uns zu und sagt, komm her zu mir. Können wir auf Gott zugehen? Schaffen wir es aus uns heraus, auf Gott zuzugehen? Nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Aber wir können zulassen, dass er uns umarmt. Das können wir. Du musst zulassen, dass er dich umarmt. Und dann bist du bei ihm. Er macht das alles. Das finden wir immer wieder, das Bild in der Bibel, dass Gott sagt, nein, du hängst da unten im Schacht, du kannst da nicht raus. Aber ich bin runtergekommen. Wenn du zulässt, dass ich dich mit da raushole, dann gehörst du zu mir. Das ist Evangelium. Bevor wir irgendetwas Gutes tun konnten, hat Gott uns bei der Hand gegriffen und hat uns die Gotteskindschaft zugesprochen. Das ist Evangelium. Und dafür preisen wir den Herrn. Und das dürfen wir gleich so haben mal, ne? Das dürfen wir feiern. Bevor wir etwas Gutes, bevor wir überhaupt wussten, dass wir verloren sind, ist Gott zu uns gekommen und hat uns gesagt, komm, lass dich anfassen, lass dich mitnehmen. Wir haben noch einen dritten Blickwinkel. Das dauert noch 4 Minuten. Schaffen wir das noch? Ja? Einen dritten Blickwinkel, und zwar die Perspektive. Das Psalmbuch ist ein prophetisches Buch. Und mich begeistert das total, dass das Buch ein prophetisches Buch ist. Und zwar schauen wir uns mal ein Bild an. Ein interessantes Bild. Ich weiß nicht, wer das kennt. Zeitalter der Gemeinde. Da, Jesu Kreuz, das ist unsere Zeit. Die geht zu Ende. Die geht zu Ende durch die Entrückung, dass die Gläubigen zu Jesu geholt werden. Das sind wir. Wenn wir Jesus im Herzen tragen, wird er uns zu sich ziehen. Und dann kommen 7 Jahre Gerichtszeit. Ob dazwischen noch ein paar Jahre vergehen, weiß ich nicht. Aber es kommt auf jeden Fall, die Bibel sagt es sehr klar, 7 Jahre Gerichtszeit. Und in diesen 7 Jahren macht Gott mit Israel eine ganz besondere Geschichte. Wir lesen hier Einweihung des Tempels. Also in der Zeit, wenn die Gläubigen weg sind und mit Jesus Hochzeit feiern, Hochzeitsmahl des Lammes, wird auf dieser Welt der Tempel gebaut. Er wird auf jeden Fall da sein. Und die Juden werden den Opferdienst einführen. Die Juden, die glauben, dass Jesus der falsche Messias war, weil sie warten ja noch drauf. Sie werden den Opferdienst einführen und es wird Verfolgung geben. Und sie werden flüchten müssen aus Israel. Und sie werden verfolgt und drangsaliert und sie werden eine schlechte Zeit haben, bis Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit mit den Gläubigen. Es wird das Gericht über die Nation gehalten und das tausendjährige Reich wird aufgerichtet. Und diese 7 Jahre der Zeit, wo die Juden ihren Tempel aufrichten, ihr Opfer einführen, verfolgt werden, flüchten müssen und auf den Messias warten, bis zum tausendjährigen Reich. Diese 7 Jahre finden wir in den 5 Büchern der Psalmen als Prophetie. Und das ist unglaublich, wie Gottes Wort so geheimnisvoll ist. Ich habe es hier aufgeschrieben, Buch der Psalm 1. Der gläubige Überrest führt den Opferdienst ein. Das ist das erste Buch der Psalmen, die Sehnsucht nach Gott. Und wenn wir die Psalmbücher des ersten Buches lesen, merken wir diese Steigerung. Da ist ein gläubiger Überrest, der führt wieder den Opferdienst ein. Psalm 21, 22, 23, sie zeigen uns das ganz genau. Im zweiten Buch der Psalmen, der gläubige Überrest geht in die Wüste, sie werden verfolgt. Zweite Buch der Psalmen, wenn du den ersten Psalm liest, merkst du schon Verfolgung, sie werden vertrieben, das sind auch die Leidenspsalmen von David. Die werden dazu benutzt, das zu klar zu machen. Das dritte Buch der Psalmen, der gläubige Überrest klagt, wo ist denn der Messias? Wann kommst du? Wie ein Hirsch lechzt nach Wasser, so lechzt meine Seele nach dir. Wann kommst du, Gott? So beginnt das dritte Buch. Das vierte Buch, der gläubige Überrest ruft, nur Gott kann uns noch helfen. Das sind die verzweifelnden Psalmen, die David dichtet, als er in tiefster Verfolgung in der Höhle Adullam ist, wo alles über ihn zusammenbricht und wo der gläubige Überrest dann auch verborgen ist von Gott. Wir lesen darüber in Sacharja, wo der gläubige Überrest sagt, nur du kannst uns noch helfen. Das ist alles, die antichristliche Zeit wird so eine Katastrophe sein, nur Gott kann uns noch helfen. Und dann kommt die Befreiung. Der Messias kommt und richtet das tausendjährige Reich auf. Das sind die Lobpreis-Psalmen, das letzte Buch. Das ist das Buch der Psalmen. Und wenn du ab morgen die Psalmbücher nochmal liest, dann kannst du immer das einordnen. Kannst du gucken, wo bin ich denn jetzt? Was macht das mit Israel? Und jetzt besonders, wo Israel wieder in einer besonderen Weltsituation ist, ist es hochinteressant, das anzuschauen. Das sind die 5 Bücher der Psalmen in der Trübsalzeit. Das steigert sich bis zum Beginn des tausendjährigen Reiches. Das ist unvorstellbar, dass uns Gott diesen Blickwinkel schenkt in seinem Wort, in diesem kleinen Psalm beginnend und zeigt uns, er wird an sein Ziel kommen mit uns, mit der Welt, mit seinem Volk und der Messias wird am Ende der Erbe sein, der Gott, dem Gott das Erbe austeilt und an dem wir, wie Paulus sagt, teilhaben dürfen. Ja, das waren ein paar Gedanken über den Psalm 1. Ich wünsche euch eine gute Woche und Gottes Segen für die Zeit, in der ihr noch hier auf dieser Erde seid, in der wir Frucht bringen dürfen, in der wir Gemeinschaft haben dürfen mit Gläubigen, mit dem Herrn Jesus und in der wir uns freuen dürfen, weil wir wissen dürfen, Gott kommt an sein Ziel mit mir. Mit dir, mit jedem von uns kommt er an sein Ziel. Wenn wir unser Herz öffnen, ist schon alles gut. Amen.